Guten Morgen. Ich habe eine Frage an euch und ihr dürft euch gerne melden. Wer von euch hat mich schon mal so richtig tanzen sehen? Ich rechne mit maximal 2 bis 3 Handmeldungen, aber manche von denen, die sich melden könnten, haben Corona gerade. Das liegt daran, ich liebe Musik und ich liebe Musik, die zum Tanzen animiert. Zum Beispiel Funkmusik, aber ich tanze so gut wie nie und ich tanze so selten, weil ich Angst habe, mich zu schämen. Ich habe mich in Tanzsituationen schon immer unsicher gefühlt. Man hat in meiner Familie nicht so richtig getanzt und von daher habe ich da nie so richtig gewusst, was ich da machen soll. Und dann, als ich 13, 14 Jahre alt war, fuhren wir auf so eine Klassenfahrt, wie man das so macht, weiterführende Schule. Und dann gab es diesen Abend, wo dann irgendwie, ich weiß nicht, wie die es genannt haben, Disco, wie auch immer war, in so einem Partykeller. Und die Musik wurde aufgedreht und jetzt wurde erwartet zu tanzen und ich habe mich natürlich sehr unsicher gefühlt und habe mich an die Theke gesetzt und mal so abgewartet, was passiert. Und irgendwie habe ich gemerkt, ich will das eigentlich nicht. Und dann habe ich meinen Kopf so auf den Arm gelegt und so auf dieser Theke und habe geguckt, dass der Abend möglichst schnell vorübergeht. Und die anderen haben sich halt gewundert, was da los ist und haben angefangen, mich auszulachen. Wie kann das denn sein, dass der bei der Musik tanzt? Und ich war natürlich wach, habe alles gehört. Und irgendwie hat das eine tiefe, ja, vielleicht eine Wunde gerissen, wo ich einfach nie wieder Lust hatte, irgendwie zu tanzen. Und dann im Sportunterricht muss man das machen und so, vielleicht kennt ihr das. War immer nicht so cool. Und von daher versuche ich, Tanzsituationen zu vermeiden, egal wie wahrscheinlich es wirklich ist, dass mich jetzt heute jemand auslachen würde, ich halte einfach instinktiv eine Distanz dazu. Scham ist ein Gefühl bei Verlegenheit oder wenn man bloßgestellt wird und es ist ein sehr starkes Gefühl, hat Chris schon gesagt. Man kann sich tatsächlich für fast alles schämen, für seinen Humor oder Angewohnheiten, die andere vielleicht komisch finden oder seine Herkunft oder seinen Dialekt, sein Aussehen, seinen Bildungsstand. Oder wenn man dem hohen Bild von mir, das jemand hat, wenn ich dem doch nicht entspreche. Und Momente der Scham können Verhaltensmuster auf Jahrzehnte prägen. Scham hat also eine enorme Kraft, prägt Handlungsmuster und ist tatsächlich auch ein gesellschaftlicher Weg, unerwünschtes oder unpassendes oder komisches Verhalten zu bestrafen, indem man Leute auslacht oder beschämt. Dann wird irgendwie der Kopf auf einmal rot, man wird rot. Und was mir ziemlich häufig passiert ist, dass dann Leute auch in der Gegend sind, die das dann mitbekommen und dann auch thematisieren und dann wird es ja noch schlimmer und so. Und dann denkt man so, Alter, ich will hier raus. Kann doch nicht sein. Naja. Christian Ulmen, Potsdamer Schauspieler und Produzent, kennt das sehr gut. Er sagt zum Thema Scham, seit ich denken kann, habe ich mich ständig geschämt. Schon in der Schule habe ich mich nur selten gemeldet, weil ich nichts Falsches sagen wollte, aus Furcht, mich zu blamieren. Zwar geschah das dann nicht oft, trotzdem hatte ich Angst davor. Und er sagt weiter, man fürchtet, der andere könnte einen deswegen weniger mögen. So steckt im Kern dieser Pein vermutlich unsere Angst, nicht mehr geliebt zu werden, wenn wir als derjenige erkannt werden, der wir sind. Also strengen wir uns an, uns von der besten Seite zu zeigen. Und somit hat die Scham auch eine soziale Funktion. Sie schützt davor, uns daneben zu benehmen. Scham ist das eine, aber sie geht auch oft einher mit der Angst, dass andere etwas über mich erfahren. Zum Beispiel, dass ich heimlich verliebt bin oder dass ich diese oder jene Eigenschaft habe oder dass ich in psychologischer Behandlung bin oder setzt irgendwas ein, was euch gerade so in den Kopf kommt. Und so schaffen Angst und Scham auch eine Distanz zwischen Menschen. Dann haben wir so viel Angst davor, beschämt zu werden, dass wir die Dinge von uns, die wir als unpassend oder komisch finden, verstecken. Zum Beispiel, das darf niemand an mir sehen oder über mich wissen, sonst bin ich raus. Und damit isoliert uns Scham. Sie treibt uns in die Einsamkeit, weil wir Teile von uns vor anderen verstecken. Scham war das erste Gefühl, das Adam und Eva hatten, als sie sich gegen Gottes guten Plan gewandt hatten. Sie wussten, sie hatten gegen Gottes Anweisung gehandelt und bemerkten auf einmal, dass sie nackt und verletzlich waren und versteckten sich vor ihm. Jetzt glaube ich wirklich, Scham ist enorm kraftvoll, aber ich habe gleichzeitig den Eindruck, dass wir als Gesellschaft recht wenig darüber reden und dass sie auch deshalb diese unsichtbare Macht ist, die unser Handeln prägt. Wer die Bibel aufmerksam liest, wird dem Thema aber immer wieder begegnen. Sie ist da irgendwie transparenter oder es kommt häufiger vor, weil dieses Gefühl so sehr zu unserem Menschsein außerhalb des Paradieses gehört. Und so werden wir dem auch in unserem Text heute begegnen. Und ich lade euch ein auf eine Entdeckungsreise durch das 4. Kapitel des Johannesevangeliums, wo wir Spuren der Scham entdecken werden, wie Jesus davon befreit und damit sein Umfeld prägt. Und wir gehen den Text heute Stück für Stück gemeinsam durch und Chris wird ihn immer in Abschnitten zwischendurch lesen.
Verse 3 bis 9. Da verließ er Jesus Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei fühlte er sich gedrängt, den Weg durch Samarien zu nehmen. So kam er zu einem samaritanischen Dorf, Ort namens Sychar. Er lag in der Nähe des Grundstücks, das Jakob einst seinem Sohn Josef vererbt hatte. Dort ist auch der Jakobsbrunnen. Ermüdet von der langen Wanderung setzte Jesus sich an den Brunnen. Es war um die Mittagszeit. Da kam eine samaritanische Frau, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich eine Samaritanerin. Die Juden vermeiden nämlich jeden Umgang mit Samaritanern.
Danke. Jesus war vorher in Judäa, im Süden Israels gewesen und da kochte die Situation etwas zu hoch und deswegen beschloss er wieder in den Norden Israels nach Galiläa zu gehen, wo er seine letzten Jahre verbracht hatte. Und zwischen Norden und Süden Israels lag das Gebiet der Samariter, ein Volk, das seit Jahrhunderten ein Mischvolk aus Migranten, anderer Völker und angestammten Juden bestand. Und diese konnten ihre reine jüdische Abstammung nicht mehr nachweisen und wurden deshalb von den anderen Juden verachtet. Und die Verachtung der anderen Juden gegenüber den Samaritern war so groß, dass man Samariter als Schimpfwort benutzte. Und so entstand eine Kluft zwischen den verwandten Völkern, die eng benachbart wohnen. Die Juden schlossen sie mehr und mehr aus und deshalb machten die Samariter mehr und mehr ihr eigenes Ding, auch religiös. Sie bauten eigene Anbetungsorte, hatten einen eigenen heiligen Berg, den Gerizim und vieles mehr. Und so führte gegenseitige Verachtung und Hass dazu, dass Juden es vermieden, durch Samarien zu reisen. Auch wenn es der kürzeste Weg gewesen wäre zwischen Norden und Süden, der zwei Teile Judäas, Israels. Genau. Aber man zog lieber einen großen Umweg drumrum als mittendurch. Und hier fällt auf, Jesus macht das nicht. Im Text steht, er musste oder er fühlte sich gedrängt, durch Samarien zu reisen. Jetzt könnte man sich fragen, warum denn überhaupt? Natürlich könnte das eine Abkürzung für ihn gewesen sein, weil er es eilig hat, aber wir lesen gleich noch, dass er sogar 2 Tage länger dranhängt. Also kann Eile eher nicht der Grund gewesen sein, warum er durch Samarien muss. Wir werden gleich sehen, er geht genau hierher, weil es wichtig ist, dass er das tut. Die Reisegruppe um Jesus macht also Pause auf der Reise an diesem Brunnen außerhalb einer kleinen Stadt. Und das führt zu der Begegnung von einem jüdischen Mann und einer samaritanischen Frau. So weit, so gut, so unspektakulär für uns. Aber die ursprünglichen Leser des Evangeliums dürften jetzt besonders gespannt weitergelesen haben, weil zu der Zeit sprach ein Mann nicht mit wildfremden Frauen. Das war unsittlich und ungewöhnlich. Daraus konnte schnell ein Skandal entstehen. Sehr andere Zeiten. Und dann sind es auch noch Angehörige dieser zweier Völker. Und irgendwie wird irgendwie erkennbar gewesen sein an Sprache oder Kleidung, dass er Jude war. Sie weiß es auf jeden Fall. Und es ist höchst ungewöhnlich, was hier passiert. Und sie ist dadurch zu Recht überrascht und verwundert durch sein Verhalten, warum er sie anspricht. Und jeder andere, der das mitbekommen hätte, hätte auch gefragt, warum machst du das? Und wahrscheinlich wäre das keine neutrale oder neugierige Frage gewesen, sondern eine voll Unverständnis und Irritation oder Abscheu. So, wenn man als Linker mit AfD-Leuten beim Demonstrieren erwischt wird. Was machst du da? Jesus hätte sich eigentlich nach der gängigen Sichtweise der damaligen Kultur schämen müssen, allein mit ihr gesehen zu werden. Wenn seine Jünger zurückgekommen wären, hätten sie am besten gar nicht gemerkt, dass die beiden gesprochen hätten. Versetzen wir uns kurz in die Frau. Wie war das wohl für die? Wie fühlt man sich, wenn seine Abstammung als Schimpfwort gebraucht wird? Wie fühle ich mich, wenn ich schon aufgrund meines Geschlechts nicht mit anderen Männern reden sollte, aber dann angesprochen werde? Und jetzt fällt noch was auf. Sie geht mittags zu einem Brunnen außerhalb der Stadt. Das bedeutet etwas Wegstrecke und in der Bullenhitze, um Wasser in einem Krug zu transportieren. Das ist schwere Arbeit. Und kein Mensch geht in der orientalisch sengenden Mittagshitze zum Brunnen. Die wahrscheinlichste Erklärung ist die, dass sie gern allein sein möchte. Und dies ist der sicherste Zeitpunkt zum Wasserholen, um gerade nicht mit jemandem reden zu müssen. Soweit, so gut die Pläne der Frau, aber an diesem Tag werden sie durchkreuzt. Da sitzt nämlich dieser Mann und dann geht sie trotzdem hin und dann bittet er sie um Hilfe, obwohl er sich dadurch Spott und Kritik durch andere aussetzt. Das ist wirklich sehr interessant und ungewöhnlich und irgendwie auch eine unangenehme Situation für beide.
Verse 10 bis 15. Jesus antwortete: Wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Herr, sagte die Frau, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser haben? Bist du etwa größer als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen hinterließ? Kannst du uns besseres Wasser geben als das, was er mit seinen Söhnen und seinen Herden trank? Jesus erwiderte, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder durstig werden. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst bekommen. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm eine Quelle werden, aus der Wasser für ewiges Leben sprudelt. Herr, gib mir dieses Wasser, bat die Frau. Dann werde ich keinen Durst mehr haben und du musst nicht mehr zum Schöpfen herkommen.
Was passiert hier? Auf die offene und überraschte Frage von ihr, wie kannst du mich fragen, antwortet er aber etwas kryptisch. Und wir sehen, sie ist nicht auf den Mund gefallen, sie reagiert kritisch und praktisch. Sie geht auf die zwei Ebenen seiner Aussage ein. Zuerst, wie willst du mir denn Wasser geben? Du hast ja nicht mal ein Gefäß. Und du willst mir besseres Wasser geben. Wer bist du denn überhaupt? Und das Gespräch geht hin und her. Jesus antwortet, indem er noch nicht auf ihre Frage antwortet, wer er denn überhaupt ist, sondern zuerst über das, was er geben kann, über das Wasser. Und irgendwie wird klar, ihr merkt es vielleicht, er spricht nicht nur über H2O. Er verspricht ihr quasi Unglaubliches. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder durstig werden. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben würde, wird niemals mehr Durst bekommen. Das ist unglaublich. Wasser, das man nur einmal trinken muss und alle Bedürfnisse nach Wasser für immer gestillt. Und irgendwie wird klar, es geht um mehr Bedürfnisse als nur Durst. Jesus nimmt ihrer beider Durst zum Ausgangspunkt, über tiefe Bedürfnisse und Sehnsucht zu sprechen, die er stillen kann. Das wird gleich noch mehr klar. Und sie findet das spannend und sieht, dass sie nicht mehr zum Brunnen laufen müsste, wenn Jesus sein Angebot ernst meint, attraktiv. Aber irgendwie merkt man, sie scheinen so ein bisschen aneinander vorbeizureden. Jesus ist hier mehrdeutig und jetzt, wenn wir weiterlesen, nimmt das Gespräch aber auch eine überraschende Wende.
Verse 16 bis 20. Geh und hol deinen Mann hierher, sagte Jesus. Ich habe keinen Mann, entgegnete die Frau. Das ist richtig, erwiderte Jesus. Du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du etwas Wahres gesagt.
Immer wenn ich das lese, denke ich, wo kommt das Thema denn jetzt auf einmal her? Man würde erwarten, dass die beiden weiter über Wasser reden oder er ihr Wasser gibt. Stattdessen bittet er sie, ihren Ehemann zu holen. Jesus scheint das Thema zu wechseln, aber eigentlich bleibt er dabei. Er bleibt bei ihrer Sehnsucht, bei dem, was nur Gott stillen kann. Er weiß auf wundersame Weise um ihre Beziehungssituation und fragt sie irgendwie direkt und irgendwie indirekt danach durch diese Aufforderung, hol den mal her. Und die bisher redselige Frau wird auf einmal jetzt sehr wortkarg. Sie hat in ihrem Leben fünfmal Ja zu einer lebenslangen Verbindung mit einem Mann gesagt. Und sie hat es immer wieder versucht, aber es hat einfach nicht geklappt. Und sie scheint diesen tiefen Zug in sich zu haben. Den tiefen Zug durch Partnerschaft, eine Sehnsucht in sich zu stillen. Und sie kann nicht anders, als es immer wieder zu versuchen. Und in manchen Aspekten ist sie uns heute sehr ähnlich. Auch so viele von uns richten ihre Sehnsucht und große Erwartungen auf Partnerschaft und Ehe. Wie lange habe ich gedacht, boah, wenn ich echt mal verheiratet bin, dann alles super. Und dann habe ich echt im ersten Jahr gemerkt, irgendwas stimmt daran nicht an meiner Erwartung. Auch wenn wir heute etwas anders denken in manchen Aspekten als sie damals. Ein Aspekt, oder wo wir uns ähnlich sind, Stanley Hauerwas, ein amerikanischer Theologe, schreibt dazu, ihr habt es auch im Programmheft. Ein absolutes Gift für die Ehe ist die Ethik der Selbstverwirklichung, die davon ausgeht, dass Ehe und Familie in erster Linie unserer persönlichen Erfüllung dienen, dass wir sie brauchen, um ganz und glücklich zu werden. Irgendwo, so glauben wir, wartet genau der richtige Partner auf uns. Wir müssen nur die Augen offen halten. Und diese ethische Annahme übersieht einen ganz zentralen Aspekt der Ehe, nämlich die Tatsache, dass wir immer die falsche Person heiraten. Wir wissen nie, wen wir heiraten, wir bilden uns das nur ein. Und selbst wenn wir den Richtigen erwischt haben, man wartet nur etwas ab und er wird anfangen, sich zu verändern. Denn die Ehe ist eine so gewaltige Sache, dass, wenn wir sie eingegangen sind, anschließend nicht mehr dieselben sind. Das Hauptproblem ist, wie lerne ich es, diesen Fremden, den ich da geheiratet habe, zu lieben und für ihn da zu sein? Die Ehe ist biblisch gesehen von Gott als lebenslange exklusive Beziehungen gedacht, die darauf hinweisen soll, wie Jesus seine Gemeinde liebt. Hingebungsvoll, treu, voller Liebe. Und Scheidung ist daher ein Kapitulieren gegenüber diesem Ideal. Ehe ist immer herausfordernd und Gott will gerne dabei helfen. Aber es kommt leider so oft dazu, dass es zusammen nicht weitergeht. Und das ist schmerzhaft für alle. Und zu der damaligen Zeit und manchmal auch noch heute zutiefst schambehaftet. Die Beziehungsgeschichte unserer Samariterin und ihr aktueller Beziehungsstatus verpassen ihr in der damaligen Welt ein Stigma. Vielleicht denken Leute über sie als Versagerin, weil sie es nicht geschafft hat. Oder als nicht liebenswert. Oder als streitsüchtig. Oder falls ihre Männer alle gestorben sind, wir wissen ja nicht genau warum, dann könnte sie als Unheilsbringerin gesehen werden. Sie ist auf jeden Fall unten durch. Und das erklärt auch, warum sie mittags Wasser holt und damit Leuten aus dem Weg geht. Sie will nicht immer mit der Scham konfrontiert sein, die Blicke nicht sehen, das Getuschel nicht hören, die Distanz nicht spüren. Sie sehnt sich nach Annahme, um die Scham zu überwinden. Aber die findet sie nicht am Brunnen. Und Jesus sieht das und ist da. Bevor die Frau das Wasser, von dem Jesus eben geredet hat, von ihm empfangen kann, legt Jesus die Finger auf ihre wunde Stelle in ihrem Herzen. Und sie antwortet nur kurz, ich habe keinen Mann. Jesus scheint bei seiner Antwort etwas schonungslos zu sein, wenn er ihr Leben mit so klaren Worten beschreibt. Ihr ganzes Umfeld wusste das mit Sicherheit über sie, aber dieser fremde Mann ja bisher nicht. Und ihr bisheriges Geheimnis wird auf einmal gelüftet. Und jetzt denkt sie, gleich kommt doch bestimmt wieder dieser abfällige Blick in seinen Augen, die verächtlich verzogenen Mundwinkel. Das kenne ich doch schon. Wenn jemand eine unangenehme Wahrheit über mich ausspricht oder das über mich weiß, dann fühle ich mich natürlich sehr verletzlich. Der andere hat mich durchschaut, kennt mein Geheimnis. Es ist super sensibel. Und dieses Wissen des anderen, bevor es ausgesprochen hat, ist eine enorme Macht. Und die Frage stellt sich, wie geht man damit um, wenn ich was über anderen weiß oder wenn jemand was über mich weiß? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Der erste ist, man kann die Schwachpunkte oder Geheimnisse einer anderen kennen und das dann nutzen. Man kann das gegen einen verwenden, einen darauf ansprechen, vor anderen Leuten offenlegen oder hinter dem Rücken weitererzählen. Man kann auf so viele Weise schaden. Allein das kleine Beispiel, wenn ich rot werde, kann das jemand sehen und sagen, der wird ja rot, oder gar nichts sagen. Das hier ist also ein sehr verletzlicher Moment und Jesus könnte das nutzen, um ihr zu schaden. Er könnte sie verachten wie so viele vor ihm. Die zweite Möglichkeit ist, den anderen anzunehmen. Als meine Frau Angelina und ich beschlossen hatten zu heiraten, wurde mir klar, ich fürchte, ich muss tanzen. Und meine Frau wusste das irgendwie oder hat gemerkt, dass ich mich da nicht so mega drauf freue. Und dann ging es um diesen Starttanz und dann haben wir einfach drüber geredet. Und ich habe gesagt, ich fühle mich da, ich mag das nicht. Ich möchte das eigentlich nicht. Und sie hat gesagt, mir ist es wichtig, ich fände es super cool, wenn du mit mir tanzen würdest. Und ich hatte es gesehen und ich wollte es so gern. Aber sie hat mich irgendwie auch freigesetzt. Sie hat gesagt, ey, lass uns gucken, was geht für dich. Ich weiß das und ich will dich da aushalten und mit dir gehen, was auch immer das bedeutet. Und das hat mir eine große Freiheit gegeben, mich dazu entscheiden. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, wenn sie den Eröffnungstanz jetzt mit ihrem Papa macht, das ist auch irgendwie ein bisschen komisch, nur weil ich mich schäme. Und dann habe ich tatsächlich mit ihr getanzt und es ging auch okay. So. War auch schön, als es dann vorbei war. So. Aber es war auch schön währenddessen. Es ist auch cool, mit ihr zu tanzen. Aber es ist gleichzeitig diese andere Ebene. Das ist echt, dass ich mich unangenehm fühle dabei. Ich habe von ihr Annahme erlebt in dieser Situation, dass sie wusste, wie es mir damit geht und gesagt hat, lass uns einen Weg finden, der auch für dich geht. Und wir lesen hier bei Jesus leider nichts über den Tonfall von Jesus. Man kann so vorlesen oder so und es klingt ganz anders, wie er mit ihr redet. Aber wir sehen, wir versuchen rauszufinden, wie reagiert er denn darauf? Was wir sehen, ist, dass er der sachlichen Beschreibung ihrer Situation, die er klar sagt, keine Verurteilung folgen lässt. Er sagt ihr nicht, jetzt was Gott darüber denkt oder wie wenig man ihr von ihr nicht zu halten hat. Jesus hatte von Gott Einsicht in das Leben der Frau bekommen, um das mit ihr zu besprechen. Jesus sollte Licht in diese verborgenen und schmerzhaften Bereiche ihres Lebens bringen und er tut es. Und was er macht, ist tatsächlich eine der Dinge, die von Scham befreien, nämlich sie aus dem Dunkel herauszuholen auf eine Weise, die nicht zerstört. Die Erfahrung, ich bin gerade so verletzlich, aber der andere nutzt es zu meinem Guten, er behandelt mich liebevoll, diese Erfahrung, die kann so heilsam sein. Das ist erstaunlich befreiend und verbindend. Warum verbindend? Da ist ja die Angst der Scham. Wenn das jemand weiß, dann wird er gehen. Wenn jemand das erfährt, dann bin ich alleine. Oder mit dieser Eigenschaft will mich niemand bei sich haben. Sobald Leute das erfahren, bin ich raus. Die Erfahrung, dass der andere so etwas über mich weiß, mich aber nicht verlässt, die ist herzensverändernd. Man merkt, es ist gar nicht so schlimm, wie ich immer dachte, was ich versucht habe zu verstecken. Es verbindet einander in einer verletzlichen Situation zu zeigen, ich kenne das oder ich verurteile dich nicht dafür. Ich bin mit dir und ich gehe nicht. Ich bleibe da. Das ist enorm stark. Zu erleben, es weiß jemand, aber er spricht es an, ohne Abscheu und Verurteilung bleibt aber da, das verbindet. Meine Frau hat mir erlaubt, noch ein Beispiel davon zu erzählen. Sie hat in einem Artikel über eine ihrer Befürchtungen geschrieben, nämlich, dass wenn wir Gäste haben und es nicht aufgeräumt ist, dass sie dann denkt, was denken die Leute über mich? Dass ich unhygienisch bin oder chaotisch oder dass ich mein Leben nicht auf die Reihe bekomme. Und sie hat darüber geschrieben und ein paar Freundinnen von ihr haben das gelesen und wissen das. Und wir haben zwei Kids und es ist nicht immer aufgeräumt. So, das kann man nicht bringen, das kann man nicht machen. So, das Leben ist zu anstrengend dafür, dass es immer perfekt ist und immer kein schlechtes Licht auf einen fällt, durch das, wie die Wohnung aussieht. Und jetzt kommen manchmal Freundinnen zu ihr und sagen, hey Angie, wenn ich gleich komme, räum nicht auf. Das ist ganz entspannt. Und das kommuniziert Annahme. Zu sagen, ich weiß, dass du nicht unhygienisch bist, selbst wenn da eine Staubflocke von links nach rechts durch den Flur weht. So. Das ist in Ordnung. Ich hab dich lieb, ich bin gerne da, ich fühle mich wohl bei dir, wegen dir. Und das ist super stark. Und sie hat das beschrieben als sehr, sehr befreiend, sehr, sehr verbindend. Und jetzt stellt sich hier bei uns im Text die Frage, wie geht die Frau mit dieser Situation um, dass auf einmal ihre verletzliche Seite offen angesprochen ist?
Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau darauf. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden aber sagt, dass nur in Jerusalem der Ort ist, wo man Gott anbeten darf.
Sie stellt sich natürlich die Frage, woher weiß er das? Wir reden noch erst ein paar Minuten. Und die Idee ist ein Prophet, dem hat Gott halt irgendwas gezeigt und irgendwie stimmt das ja. Und jetzt kommt Vers 20. Unsere Vorfahren haben auf dem... Und geht weiter. Wie wirkt das für euch? Was? Ist wie ein Ablenkungsmanöver, oder? Irgendwie so... Irgendwie will ich mich hier aus dieser Nummer retten. Und sie reagiert auf ihre plötzliche Verletzlichkeit damit, dass sie ausweicht. Und es ist so natürlich. Die Aufmerksamkeit auf diesen unangenehmen Punkt, auch wenn er es jetzt gerade nicht gegen mich verwendet, die will ich nicht. Redet doch bitte von was anderem. Das ist auch das, kennt ihr das bei Fremdscham? Ihr sitzt in irgendeinem Pub und irgendeiner von euch an der Runde macht so einen richtig lauten Witz oder irgendwas richtig daneben und denkt so, lieber... Kennt mich keiner. Ich will nicht damit verbunden sein. So, ne? Aufmerksamkeit bitte, bitte woanders hin, nicht zu mir. Es ist wie ein Punkt in ihrem Leben, den sie schützen will, den andere am besten gar nicht sehen. Denn der soll im Dunkeln eigentlich bleiben und sie lenkt das Gespräch jetzt in ruhigeres Fahrwasser. Und was auffällt, Jesus geht mit. Gerade war es noch super persönlich und tief und jetzt reden sie stattdessen über Religion. Eins von vielen Themen, das man sich auch gut vom Leib halten kann. Keiner kommt dem anderen ins Gehege, jeder bleibt bei sich, ist eine Sachfrage. Es könnte aber auch natürlich sein, dass sie wirklich auf der Suche nach der richtigen Anbetung ist und froh ist, mal einen Fachmann dazu haben. Ganz genau wissen wir es nicht, Jesus lässt sich auf jeden Fall drauf ein und bohrt hier nicht tiefer.
Verse 21 bis 26. Glaube mir, Frau, gab Jesus zur Antwort, es kommt die Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet zu Gott, ohne ihn zu kennen. Wir jedoch wissen, wen wir anbeten, denn das Heil für die Menschen kommt von den Juden. Doch es wird die Zeit kommen, sie hat sogar schon angefangen, wo die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrhaftigkeit anbeten. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Gottes Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen dabei von seinem Geist bestimmt und von Wahrheit erfüllt sein. Ich weiß, dass der Messias kommt, der auch Christus genannt wird, sagte die Frau darauf. Und wenn er kommt, wird er uns all diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin's.
Wir sehen, er redet mit ihr Klartext. Er sagt, wie ihr versucht, euren Glauben zu leben, ist nicht so, wie es Gott offenbart hat. Der versprochene Retter ist Jude, er wird kommen und eigentlich ist er schon da. Er nimmt Illusionen, die Illusion, ihr betet, also er sagt, ihr betet zu Gott, ohne ihn zu kennen. Und gleichzeitig gibt er Hoffnung. Du wirst anbeten können, ohne an einen Ort gebunden zu sein. Vers 25 zeigt ihre Hoffnung neben ihrer Sehnsucht, die sie durch Partnerschaft zu stillen sucht. Sie weiß auch um einen versprochenen Retter und wartet auf ihn. Und jetzt fragt sie diesen Propheten nach ihm. Bisher sieht sie Jesus nämlich als Propheten, deswegen kommt ja die Frage. Und jetzt legt er noch eine unglaubliche Aussage obendrauf. Übrigens, ich bin der, auf den du und so viele Menschen warten. Ich bin die Rettung, ich bin die Erfüllung deiner Sehnsüchte und der, der wirklich helfen kann, Gott zu verstehen und ihn anzubeten. Wir sehen hier eine Frau, die eine große Hoffnung hat. Wisst ihr noch, dass Jesus durch Samaren gehen musste? Er musste, um ihr zu begegnen. Gott wusste, hier wartet eine Frau auf den Messias. Sie wartet auf den Messias und der kommt höchstpersönlich zu ihr. Er macht sich auf den Weg wegen ihr. Und das, wisst ihr, was das Gegenteil von Scham ist? Ehre. Das ehrt sie. Jesus geht extra wegen ihr dadurch. Sie wartet auf ihn, damit er ihre Fragen beantworten kann und er tut es. Er sucht genau sie auf und behandelt sie sanft, ehrlich, hartnäckig, genau wie sie es braucht. Und Gott, der Vater, der alles weiß und jedes Herz kennt, gibt ihm die Einsichten, die er dafür braucht. Jetzt reden wir auch hier häufig davon, dass Jesus kam, um uns von den Folgen und von Schuld zu befreien. Und es stimmt und es ist so eine herrliche Auswirkung von dem Kreuz. Aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Jesus ist auch gekommen, um uns von Scham zu befreien. Und davon reden wir nicht so oft. Schuld und Scham sind irgendwie ähnlich. Beide wären in einer perfekten Welt eigentlich nicht nötig. Scham macht uns genau wie Schuld, unfrei und fesselt. Sie bedrückt und sie gehört beseitigt. Jesus möchte uns freimachen, dass wir uns nicht mehr schämen und dass wir andere nicht mehr beschämen, dass wir einander nicht mehr auslachen, dass wir nicht belächeln, und das fängt er an, hier zu bewirken in ihrem Herzen. Wir sehen gleich, was das mit ihr macht. Genau, lies mal weiter.
Verse 27 bis 30 und 39 bis 42. In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie wunderten sich, dass er mit einer Frau sprach, doch keiner fragte, was willst du von ihr oder was redest du mit ihr? Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug neben dem Brunnen stehen, ging in den Ort und verkündete den Leuten, da ist einer, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Kommt mit und seht ihn euch an, vielleicht ist er der Messias. Da strömten die Leute aus der Stadt zu Jesus. Viele Samaritaner aus dem Ort glaubten schon deshalb an Jesus, weil die Frau überall erzählt hatte, der Mann weiß alles, was ich getan habe. Als sie dann zu Jesus hinauskamen, baten sie ihn, länger bei ihnen zu bleiben. Er blieb 2 Tage dort und auch seinen Worten glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Nun glauben wir, weil wir ihn selbst gehört haben und nicht nur aufgrund deiner Worte, sagten sie zu der Frau. Jetzt wissen wir, dass er wirklich der Retter der Welt ist.
Also die Jünger kommen zurück und diese Kernsituation, das Gespräch der beiden, ihre Qualitätszeit ist leider vorbei. Jetzt geht sie und ist euch das aufgefallen, sie lässt ihren Krug stehen. Wozu sie gekommen war, ist nicht mehr wichtig. Vielleicht auch, was ich hier bekommen habe, hat meinen Durst auf eine tiefe Weise gestillt, dass mein physischer Durst gerade unwichtig wird. Und sie fängt an, Jesus zu glauben, dass er Sehnsucht stillen kann und ihr Retter ist. Und dadurch wird ihr Herz erfüllt. Ihr Herz wird erfüllt durch das lebendige Wasser und sie wird verwandelt. Schauen wir uns noch ein bisschen ihre Veränderung näher an. Wisst ihr noch die Scham, die dafür sorgt, dass wir Dinge verbergen wollen? Sie spricht es jetzt von sich aus an. da ist einer, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Sie thematisiert das, sie redet frei darüber. Das heilsam ans Licht kommt, wofür ich mich schäme, macht auch frei davon, es zu verstecken. Jetzt wissen es ja alle. Und es zu verstecken führt so oft dazu, dass es schlimmer wird. Dann bleibe ich nämlich mit der Ursache der Scham alleine. Keiner weiß davon, keiner kann mir auch helfen damit. Das schadet Beziehungen, wenn man was nicht erzählt. Zum Beispiel, stellt euch vor, ihr habt ein Schulkind und es hat was Schlimmes erlebt, schämt sich dafür. Es erzählt den Eltern nicht, die helfen könnten. Wie schade. Oft gehören da Heimlichkeiten zu. Misstrauen wächst vielleicht auch. Hilflosigkeit, da ist irgendwas, aber wir reden nicht drüber. Was ist denn da los? Wenn man was versteckt, dann kann man nicht um Hilfe bitten dafür. Das Versteckte ans Licht zu bringen, ist die Chance auf Veränderung und Heilung. Und bedeutet, ich muss damit nicht alleine bleiben. Und Gott hat hier ihr die Freiheit der Verletzlichkeit geschenkt, dass sie nämlich davon reden kann. Die Erfahrung, dass sie ganz gesehen wird mit allem, was sie getan hat, aber ohne Verachtung und Bestrafung. Gott wollte für seine geliebte Tochter, dass sie Liebe und Annahme und Versorgung erfährt. Und genau das tut Jesus. Er bringt Licht in ihre Dunkelheit und er ist weit gereist, um das zu tun. Das ist so cool und so stark. Der Gott des Universums schämt sich nicht für uns Christen. Wir machen so viel Unsinn, so vieles, wofür wir uns schämen sollten. Aber er liebt uns so sehr, dass er sich mit uns identifiziert. Das ist krass. Das ist, ich weiß nicht, ich finde es unglaublich. Ich finde es so krass von Gott und das tut mir gut. Wagen wir einen Blick in unser Leben. Wo ist unser Leben im Blick, im Griff der Scham? Wo sind wir unfrei? Haben wir Angst vor Gesichtsverlust, Verletzung? Was vermeiden wir deswegen? Wo leiden wir deswegen? Wo sind wir deswegen einsam geworden? Wo trauen wir uns auch nicht in christliche Gemeinschaft wegen? Wofür schämst du dich? Gott weiß um alles, für das du dich schämst. Und es treibt ihn nicht von dir weg. Seine Liebe und Annahme ist stabil, verlässlich und treu. Er hat Jesus zu dieser Frau geschickt und auf diese Welt, um uns davon zu befreien. Er hat sie gesucht und sucht uns genauso. Aus seiner Liebe kommt eine unglaubliche, verändernde Kraft. Und diese Begegnung hat sie verändert. Vor ein paar Minuten wollte sie ihre Vergangenheit noch verheimlichen. Jetzt spricht sie selbst an, um anderen von Jesus zu erzählen. Und jetzt noch ein paar Aspekte aus dem Licht unserer Predigtreihe. Wie verändert Jesus diese Frau und ihr Umfeld? Wie hat er das gemacht? Er überschreitet zuerst falsche Grenzen, Nationalismus, Stolz und Scham, aus Liebe zu dieser Frau und reist durch Samarien und spricht sie an. Er widmet ihr dieser ausgegrenzten Zeit Aufmerksamkeit, Liebe. Sie ist ihm wichtig genug, dass er ehrlich und hartnäckig mit ihr redet. Er bietet ihr Veränderung an, das lebendige Wasser und die Rettung als Messias. Das heilt und befreit ihr Herz und die Veränderung, die in ihr beginnt, ergreift ihr Umfeld. Sie redet frei über ihre Vergangenheit, sie lädt andere zu Jesus ein. Der könnte der Messias sein. Guckt es euch mal bitte an. Was verrückt ist, die anderen glauben ihr und gehen einfach hin. Und die anderen glauben ihr bereits, dass er der Messias ist, gehen aber auch hin zu Jesus. Und dann haben sie Jesus für eine Zeit als ihren Gast und hören ihm intensiv zu. Und dann glauben sie, dass er der Retter der Welt ist. Und das bewirkt so vieles. Das, was der Glaube in jedem Menschen bewirkt. Freiheit, Hoffnung, Liebe, so viel mehr. Wir haben Jesus in diesem sehr persönlichen Gespräch begleitet, um zu sehen, wie er diese von Gott geliebte Frau aus der Macht der Scham befreit. Und ich wünsche dir, dass du Jesus auf deine Weise begegnest. Vielleicht so ähnlich, vielleicht ganz anders. Ich glaube, dass in der Begegnung mit Jesus auch für dich persönlich belebend und befreiende Dinge stecken können. Es geht sowohl, wenn du Gott schon lange kennst, aber auch, wenn du heute zum ersten Mal so richtig von ihm gehört hast und mit allem dazwischen. Ich möchte dich einladen, gerne noch weiter über diese Begegnung und das Thema Scham nachzudenken. Ich glaube, das lohnt sich. Um die Beschäftigung mit den Gedanken der Predigt fortzusetzen, haben wir gleich ein Musikstück, was euch zum Denken einlädt. Nachher haben wir noch eine Zeit der Stille. Und wir haben auch bei Slack, bei unserem Internetnetzwerk, wo ihr gern Teil von werden könnt, habe ich ein paar Fragen gepostet, die euch helfen können, das nochmal zu reflektieren, drüber nachzudenken. Das könnt ihr sowohl persönlich machen, aber auch mit anderen zusammen. Und ich wünsche euch viel Segen dabei und auch die Veränderung, die diese Frau erlebt oder die gerade bei euch ansteht. Gottes Segen dafür. Amen.